Er lag da und überlegte, wie Ordway wohl vorgehen würde. Er an seiner Stelle hätte gewartet, bis sie beide inmitten eines heftigen Scharmützels gewesen wären, wo viel geschossen wurde. Allerdings hatte er keine Ahnung, ob Ordway nicht vielleicht ein Messerstecher war. Hätte man Rob Jay nach einer langen, dunklen Nacht, in der jeder nervöse Posten jeden Schatten für einen aus den Reihen der Konföderierten hielt, erstochen oder mit durchschnittener Kehle aufgefunden, hätte das kaum Überraschung hervorgerufen und sicher zu keinen intensiven Nachforschungen über den Hergang der Tat geführt. Die Lage änderte sich am 19. Januar, als die B-Kompanie der 2. Brigade zu einem Spionagevorstoß über den Rappahannock losgeschickt wurde, den sie schnell hinter sich bringen sollte. Das Vorhaben klappte jedoch nicht. Die Infanteriekompanie stieß nämlich auf starke Konföderiertenstellungen, wo sie überhaupt keine Rebellen erwartet hatte, und wurde durch feindlichen Beschuss in offenem Gelände festgenagelt. Erst als die Dunkelheit hereinbrach, flohen sie über den Fluss zurück und brachten 4 Gefallene und 7 Verwundete mit. Der erste Mann, den sie in das Sanitätszelt brachten, war Lanning Ordway. Ordways Mannschaftskameraden berichteten, er sei unmittelbar vor Einbruch der Nacht getroffen worden. Er hatte gerade in die Tasche gegriffen, um den harten Zwieback und das Stück gebratenes Schweinefleisch herauszuholen, das er morgens in Papier eingewickelt und eingesteckt hatte, als ihn kurz hintereinander 2 Minigeschosse trafen. Eines davon hatte ein Loch in die Bauchdecke gerissen und eine Schleife gräulicher Eingeweide hing heraus. Rob Jay machte sich daran, sie hineinzudrücken, um die Wunde wieder schließen zu können. Doch dann sah er, dass Ordway nicht mehr zu retten war. Der 2. Einschuss lag etwas höher und hatte zweifellos große Zerstörung angerichtet. Rob Jay wusste, wenn er den Bauch öffnete, würde er in der Bauchhöhle eine Blutansammlung vorfinden. Ordways Gesicht war weiß wie Milch. »Möchten Sie irgendetwas, Lenny?« fragte er sanft. Ordways Lippen bewegten sich. Sein Blick verfing sich in dem Robs, und die Gelassenheit, die aus ihm sprach und die Rob Jay schon früher bei Sterbenden gesehen hatte, zeigte, dass der Sergeant Bescheid wusste. Wasser. Das war das Schlimmste, was man einem Mann mit einem Bauchschuss geben konnte. Doch Rob Jay wusste, es spielte keine Rolle mehr. Er nahm 2 Morphiumtabletten aus seinem Mehlschaum und gab sie Ordway mit einem großen Glas Wasser. Der hatte sie kaum geschluckt, als er sich auch schon rötlich erbrach. »Soll ich einen Priester holen lassen?« fragte Rob Jay, während er ihm den Mund abwischte. Ordway antwortete nicht, er sah ihn nur an. »Vielleicht wollen Sie mir erzählen, was damals mit Makwa Ikwa in meinem Wald genau passiert ist. Oder etwas anderes? Irgendetwas?« »Gehen Sie, Hölle«, brachte der Todgeweihte mühsam hervor. Ordway schloss die Augen, und Rob Jay erkannte, dass es keinen Sinn hatte, noch weiter in ihn zu dringen. Am 12. Februar 1864 schrieb Rob Jay in sein Tagebuch: »Zwei Flüsse meiner Heimat, der große Mississippi und der bescheidene Rock River, haben mein Leben mitgeprägt, und jetzt habe ich in Virginia mit 2 ebenso ungleichen Flüssen intensive Bekanntschaft machen müssen, da ich an den Ufern des Rappahannock und des Rapidan Zeuge ständigen Mordens wurde. Die Potomac Army und die Northern Virginia Army hetzten vom späten Winter bis zum Frühling Infanterie und Kavallerie gegeneinander über den Rapidan. So selbstverständlich, wie ich in früheren Zeiten den Rock River überquerte, um einen kranken Nachbarn zu besuchen oder einem Kind ans Licht der Welt zu helfen, begleite ich jetzt die Truppen an allen möglichen Stellen über den Rapidan. Ich habe gelernt, nicht auf die Gesunden und die Gefallenen zu achten, sondern mich auf die Verwundeten zu konzentrieren und junge verdammte Narren zu bergen, meist unter Beschuss junger verdammter Narren aus den Reihen des Feindes.« Die Soldaten auf beiden Seiten waren dazu übergegangen, Zettel an ihre Kleidung zu heften, auf denen ihr Name und ihre Adresse standen, weil sie hofften, dass ihre Angehörigen benachrichtigt würden, wenn sie im Krieg blieben. Manchmal schien es, als sei schon immer Krieg gewesen. und als würde er ewig fortdauern. Doch dann las Rob G. eines Tages in einem zerfledderten Exemplar des Baltimore American, dass alle männlichen Südstaatler zwischen 17 und 50 zum Dienst in der Konföderierten Armee eingezogen worden seien. Das bedeutete, dass es inzwischen keinen Ersatz mehr für die Gefallenen gab und die gegnerische Armee zwangsläufig kleiner wurde. Rob G. sah auch, dass die Konföderierten, die gefangen genommen oder getötet wurden, allesamt zerfetzte Uniformen und ebensolches Schuhwerk trugen. Er fragte sich verzweifelt, ob Alex noch am Leben war und wenn ja, ob er Essen, Kleidung und Schuhe hatte. Colonel Simons kündigte an, dass das 119. Indiana in Kürze eine große Anzahl Sharps-Karabiner bekomme, die mit Schnellfeuermagazinen ausgerüstet seien. Auch das deutete darauf hin, in welche Richtung sich der Krieg entwickelte. Der Norden stellte die besseren Waffen, die bessere Munition und die besseren Schiffe her. Und der Süden litt unter schwindenden Soldatenzahlen und einem entschiedenen Mangel an allem, was aus Fabriken kam. Doch die Konföderierten schienen nicht einsehen zu wollen, dass sie an einem extremen industriellen Rückstand litten und sie kämpften mit einer Besessenheit, die ihr Schicksal bald besiegeln sollte. Eines Tages gegen Ende Februar kam das 119. Indiana eine halbe Meile vor der Stelle, an der der Rapidan in den größeren Fluss mündete, um eine Straßenbiegung und sah sich plötzlich einer Brigade in grauen Uniformen gegenüber. Beide Seiten eröffneten sofort das Feuer. Die vordersten Männer aus nächster Nähe. Die Luft war erfüllt von Flüchen und Rufen, dem Knallen der Musketen und den Schreien der Getroffenen. Und dann verhakten sich die beiden Frontlinien ineinander. Offiziere droschen mit ihren Degen auf den Gegner ein oder schossen kleine Handfeuerwaffen ab. Soldaten setzten ihre Gewehre als Keulen ein und ihre Fäuste, Fingernägel und Zähne, da keine Zeit zum Nachladen blieb. Für gewöhnlich hielt sich Rob G. bei Gefechten im Hintergrund und wartete ab, bis er hinausbeordert wurde. Doch in dem Durcheinander fand er sich auf dem Rücken seines völlig verängstigten Pferdes plötzlich mitten in dem Gemetzel. Der Hengst scheute, bäumte sich auf und brach dann unter ihm zusammen. Rob G. konnte gerade noch abspringen, bevor das Tier zu Boden krachte und Hufe schlagend und sich windend dort liegen blieb. Aus den geblähten Nüstern des im Todeskampf zuckenden Pferdes quoll ein roter Doppelstrom. 10 Meter entfernt lag ein junger gefallener Konföderierten-Lieutenant und Rob G. ging zu ihm und zog den schweren dunklen Navy-Revolver aus seinem Halfter. Dann kehrte er zu seinem armen Pferd zurück, drückte die Mündung der Waffe hinter das Ohr und zog den Abzug durch. Er hatte sich erst ein paar Meter entfernt, als er einen brennenden Schmerz in seinem linken Oberarm spürte. Wilcox' Mannschaft kam, um ihn zu holen. Der Sergeant plapperte schielend und fürsorglich dieselben Nichtigkeiten, die er selbst in dem Bemühen, Trost zu spenden, 1000 Mal zu Patienten gesagt hatte. Die Südstaatler hatten erkannt, dass sie zahlenmäßig weit unterlegen waren und sich bereits zurückgezogen. Das Gelände war mit toten Soldaten und Pferden, kaputten Wagen und verstreuten Ausrüstungsgegenständen übersät. Und Wilcox überlegte laut, dass der Farmer wohl eine Menge Arbeit haben würde, um das Feld wieder in Ordnung zu bringen. Rob G.'s Verletzung war nicht schwer, aber alles andere als ein bloßer Kratzer. Das Geschoss hatte zwar den Knochen verfehlt, jedoch Fleisch und Muskeln weggerissen. Coppersmith versorgte die Wunde sorgfältig und schien bei dieser Aufgabe große Befriedigung zu empfinden. Rob G. wurde mit 36 anderen Verwundeten in ein Lazarett in Fredericksburg gebracht, wo er 10 Tage blieb. Colonel Simons kam ihn nach einer Woche im Lazarett besuchen. »Fahren Sie heim, Dr. Cole. Wenn Sie sich erholt haben und zu uns zurückkommen wollen, sind Sie herzlich willkommen«, sagte er, obwohl beide wussten, dass Rob G. nicht zurückkommen würde. Simons dankte ihm unbeholfen. »Falls ich überlebe und es Sie irgendwann einmal nach Fort Wayne in Indiana verschlägt, müssen Sie mich unbedingt in der Simons Lamb Chimney Factory besuchen, und dann werden wir eine Menge essen und eine Menge trinken und endlos über die schlechten alten Zeiten reden.« Sie schüttelten einander bewegt die Hand, bevor der junge Colonel ging.